Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. Wir arbeiten gerade noch etwas an der Technik, deswegen gibt es die Jingles jetzt noch nicht. Aber ich möchte herzlich begrüßen heute Abend alle Zuhörer zu unserer Sendung heute Abend. Heute zu Gast ist Elias Grinzinger, der extra aus Wien angereist ist. Und er wird uns heute viel Spannendes erzählen über seinen Gedenkdienst in Paris, in Frankreich, an der Fondation pour la Deportation. Und hallo Elias, wie geht's dir?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut.
Geht's so?
Ja, jetzt ist besser.
Ah, wunderbar.
Jetzt hört man dich.
Alles klar mit der Technik.
Gut. Ja, okay, und natürlich ist auch dabei wieder Markus. Herzlich willkommen heute Abend.
Grüß dich, hallo, schön, dass wieder hier sein zu dürfen heute, danke.
Und wir starten jetzt einmal in die Sendung, dann sobald die Musik wieder funktioniert. Aber heute machen wir natürlich eine kleine Sondereinheit, da wir natürlich aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Da wir alle wissen, am 13.11. störten schwere Terroranschläge Frankreich und wir hatten ja Frankreich als Thema schon lange vorher festgelegt und haben uns daher gedacht, dass wir eben spontan aufgrund dieser tragischen Ereignisse eine Änderung machen. Und weil wir denken, dass eben diese Anschläge von Paris auch zeigen, dass der Terror jederzeit überall stattfinden kann und jeden treffen kann. Der Anschlag traf natürlich auch Frankreich, das Land, das heute hier bei der Sendung besonders im Fokus stand, sehr tief. Doch die Franzosen lassen sich ihre Freiheit so schnell nicht nehmen. Und auch wir von Radio Auslandsdienst möchten daher ein Zeichen gegen den Terror setzen, denn Freiheit kann man nicht wegbomben. Genau das Medium Radio ermöglicht es, Gedanken in jeder Form über Freiheit und vor allem freie Meinungsäußerung besonders leicht zu verbreiten. Weswegen ein Anschlag auf dieses freie Leben, so wie in Paris stattgefunden hat, natürlich auch ein Anschlag auf das Medium Radio selber ist. Und wir werden natürlich weiterhin versuchen, mit diesem Radioprogramm die grenzüberschreitend die Welt allen näher zu bringen, so als kleiner Beitrag, um den Terror zu verhindern. Daher gleich eine Frage an dich, Elias. Wie hast du von den Terroranschlägen erfahren?
Ja, mich hat das wirklich sehr schockiert, als ich dann mitbekommen habe. Als ich mitbekommen habe, was passiert ist in Paris. Ich bin gerade aus dem Kino rausgekommen und war noch ganz von der Action im Film verblendet und dann plötzlich habe ich halt nur eine SMS bekommen. Es ist was passiert in Frankreich. Und das war schon relativ schockierend, weil ich wusste halt nicht, was los ist. Mein Handy hatte keinen Akku mehr. Ich wusste, ich habe Freunde in Paris, Bekannte in Paris. Und ja, ich bin nach Hause gefahren, habe mein Handy angesteckt, sofort nachgeschaut. Auf Facebook gibt es ja diese grünen Hackerl, die dann sagen, allen geht's gut. Und das war relativ wichtig am Anfang für mich. Von einem Arbeitskollegen habe ich erst nach 3 Tagen dann eine Nachricht bekommen. Das hat mich schon recht gestresst. Aber zum Glück, ja, geht es allen meinen Bekannten gut und ja, es ist wahnsinnig tragisch, was da passiert ist. Ich kann mich zu den Glücklichen zählen, bei denen niemand betroffen wurde von den Anschlägen, aber wie gesagt, 130 Menschen, war wirklich eine Tragik.
Und als Zeichen gegen den Terror möchten wir jetzt gleich einen Song am Beginn jetzt schicken. Wir haben ja sonst auch immer die Begrüßung und gleich den Song eben heute. Eine kleine Sondereinleitung eben aufgrund des Terrors. Und zwar haben wir uns gedacht, aus dem aktuellen Anlass heraus sehr passend ist der Song von Ken V, der ist Humain Milieu. Und ich glaube, es ist besser, wenn du das jetzt vorliest, als wenn es ich vorlese. Ich kann es mit Italienischkenntnissen probieren, aber ich glaube, besser ist es, wenn einer, der gut Französisch kann, das jetzt vorliest. Und ich bitte dann gleich die deutsche Übersetzung.
Jawohl, also der Text lautet: Dans un monde meilleur, on ne jugera pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Die Übersetzung, in einer besseren Welt verurteilen wir niemanden wegen seinem Aussehen. Wir alle leben in Frieden zusammen mit Respekt.
Und Momie, das hoffen wir alle nach den Terroranschlägen von Paris. Und heute hier zu Gast Elias Grinzinger, der ein Jahr in Paris verbracht hat, hier bei Radio Auslandsdienst an diesem Freitagabend. Bevor wir weitermachen, möchten wir jetzt eben noch einmal auf die Terroranschläge zurückzukommen. Und da zu diesem Punkt hat eben unser Benjamin Rakusch, der sonst auch immer die Infoboxen macht, eine Nachricht vorbereitet, und zwar des französischen Journalisten Antoine Jéry, der seine Gedanken äußert zu den Terroranschlägen. Und das hören wir uns jetzt zum Gedenken an Paris, das hören wir uns jetzt an. Le vent nous portera heißt dieser Song, mit dem wir jetzt eben kurz den Block abschließen über den Terror, diesen eingeschobenen Sonderblock, den wir heute gemacht haben, eben aufgrund der aktuellen Ereignisse. Und jetzt gehen wir so quasi zur Regelsendung über. Wir haben ja heute hier als Gast Elias Grinzinger, der extra aus Wien angereist ist, um uns ein Interview zu geben. Und möchte noch einmal bedanken, dass du heute da bist. Das freut mich echt. Und
ja. Vielen Dank für die Einladung auch.
Und wir werden dann gleich mit dir weiterreden. Jetzt präsentieren wir mal Facts über Frankreich, so wie immer in unserer Sendung, damit man auch weiß, worüber wir so sprechen. Frankreich, das ist ein Land, das jeder kennt, hoffentlich. Das ist aber auch mehr als die französische Küche und das ist auch der gute Wein. Aber jetzt gibt es so wichtige Fakten über Frankreich. Zum Beispiel hat das Land 65 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist natürlich Paris, das sollte auch jedem klar sein. Dort leben 2,2 Millionen Einwohner, in der Stadt, wo Elias auch gelebt hat. Frankreich hat Europas Geschichte und ihr heutiges Gesicht nachhaltig geprägt. Darüber wird dann gleich Markus euch noch mehr erzählen. Das Land ist Gründungsmitglied der EU und die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und natürlich innerhalb der EU spielt das eine sehr wichtige Rolle. Wie natürlich jetzt gerade in diesem, nennen wir es jetzt nicht Kampf, aber es ist doch irgendwie ein Kampf gegen den Terror, sehr stark mitkriegen. Landschaftlich ist das Frankreich sehr vielseitig. Es grenzt an den Atlantik. Ich glaube, kaum jemand wird bei Frankreich sofort an die Nordsee denken, an Calais oder so, sondern eher vielleicht an das Mittelmeer, an die Côte d'Azur, an Nizza, an Marseille zum Beispiel. Der höchste Berg ist der Mont Blanc mit 4800 Meter, das ist zugleich auch der höchste Berg Europas. Und zum Beispiel in der Bucht des weltberühmten Mont Saint-Michel in der Normandie gibt es den größten Gezeitenunterschied auf der Welt. Hier sind es circa, hier in der Nähe liegen auch die berühmten Felsen von Etretat zum Beispiel. Und in den weiten Ebenen des Nordens und der Mitte, da liegt auch Paris und in der sogenannten Ile-de-France. Und über die Stadt werden wir heute noch sehr viel hören von Elias. Und jetzt hat Markus für euch so das Wichtigste über die Fakten, das Wichtigste über die Geschichte Frankreichs.
Ja, genau. Und wir fangen beim 5. Jahrhundert an, weil da war Frankreich Teil des Weströmischen Reichs. Zusammen mit Norditalien, Belgien und Teilen Deutschlands nannten es die Römer Gallien. Nach dem Zerfall des Weströmischen Reichs übernahmen die Germanen die Herrschaft in Gallien. Und nun kurz zum Sonnenkönig Ludwig XVI. Im 17. Jahrhundert wurde Frankreich unter der Führung des Sonnenkönigs Ludwig XVI. Zur absolutistisch regierten Großmacht. Die Politik des Königs, sein Staatsapparat, sein luxuriöser Hofstaat und die vielen Kriege kosteten Frankreich eine Menge Geld. Als der Sonnenkönig starb, stand Frankreich vor dem Staatsbankrott. Die einschneidende Reform bedeutete das Ende der Monarchie. Nun kurz zu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte stieg in den Koalitionskriegen in der Armee zum General auf. 1804 krönte er sich selbst zum Kaiser von Frankreich. Unter seiner Führung wurden große Teile Europas erobert und die alteuropäische Staaten- und Herrschaftsordnung umgestürzt. Als Napoleon 1812 in Russland einmarschierte und 1813 vernichtend geschlagen wurde, besiegelte dies seinen Sturz und seine Verbannung auf die Insel Elba. Nun zu Frankreich in den Weltkriegen. Nach 1871 bildeten sich in Europa zwei Machtblöcke. Ein Bündnis aus Großbritannien, Frankreich und Russland und ein Bündnis aus Österreich-Ungarn, Deutschen Kaiserreich und Italien. Übersteigerter Nationalismus und internationale Krisen führten Europa zum Ersten Weltkrieg, an dessen Ende Frankreich auf der Seite der Sieger stand. Der Friedensvertrag von Versailles im Jahr 1919 veränderte das europäische Staatengefüge. Während des Zweiten Weltkriegs überrannte der deutsche Angriff im Mai 1940 Frankreich innerhalb von wenigen Wochen. Einen Monat später unterschrieb Frankreich einen Waffenstillstandsabkommen, was einer Kapitulation glich. Paris und weite Teile des Landes wurden der deutschen Besatzung unterstellt. Ja, und wie Felix schon gesagt hat, ist Frankreich zurzeit, genießt zurzeit einen sehr hohen Lebensstandard sowie Bildungsgrad und hat eine der höchsten Lebenserwartungen auf der Erde. Und außerdem ist Frankreich auch noch das meistbesuchteste Land der Welt.
Danke, Markus, für diesen historischen Überblick. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung für euch, oder eine Überraschung nicht, aber eine Spezialsache vorbereitet. Und zwar, wir werden uns jetzt live mit Paris verbinden, und zwar mit Matthias Mitterböck, der gerade seinen Gedenkdienst in Paris absolviert. Ich hoffe, er hört uns jetzt mit Skype. Hallo, Matthias.
Hallo.
Ja?
Ja, danke für die Einladung.
Wir hören dich super. Und wie geht's dir so in Paris?
Ja, mir persönlich geht's ganz gut. Also das tägliche Leben in Paris hat sich auf jeden Fall verändert. Aber auf mich persönlich hat es eigentlich recht wenige Auswirkungen.
Wie hast du persönlich den Abend erlebt, der Terroranschläge?
Also den Abend, ja, ich war gerade im Kino bei Châtelet, also bei der größten Metrostation direkt im Zentrum von Paris. Und also ich war mit einer Freundin im Kino und dann sind wir raus, haben uns noch was zum Essen geholt. Und dann haben wir halt die ersten Nachrichten bekommen. Am Anfang haben wir es überhaupt nicht ernst genommen. Als dann aber immer mehr Nachrichten gekommen sind mit, ja, geht's dir gut und bist in Sicherheit, haben wir uns dann auch informiert, was gerade in Paris passiert. Und ja, dann sind wir so schnell wie möglich zur Metro und zu mir in die Wohnung, um uns eben auch in Sicherheit zu bringen.
Und wie waren die Tage danach? Ich habe gelesen, heute war jetzt gerade ein großes Gedenken an die Opfer. Wie waren die Tage bisher nach den Anschlägen?
Genau, das Wochenende danach war eigentlich wirklich, wie soll ich das ausdrücken, es war einfach totale Stille in der Stadt. Am Samstag hat die Regierung eigentlich jedem Pariser empfohlen, in der Wohnung zu bleiben und nicht aus dem Haus zu gehen, was die meisten eigentlich auch befolgt haben. Ich bin auch den ganzen Tag bei mir in der Wohnung geblieben, bin halt einmal kurz zum Einkaufen raus. Und im Supermarkt war halt komplettes Chaos. Jeder hat Berge von Zeug eingekauft. Und ja, am Sonntag war ich dann eben auch beim Place de la République, da wo sie also so eine Art Gedenkstätte aufgebaut haben, wo sie halt Rosen und Teelichter aufgestellt haben und Kerzen und Bilder der Opfer, um mir halt auch die Situation aus erster Hand anzuschauen. Und da waren dann viele Leute auf der Straße, aber man hat wirklich gemerkt, dass niemand wirklich gewusst hat, wie er wirklich darauf reagieren soll.
Das heißt auch eine gewisse Ahnungslosigkeit.
Genau.
Ja, wir haben ja heute einen besonderen Abend, dass wir jetzt quasi einen ehemaligen Gedenkdiener und einen aktuellen Gedenkdiener quasi jetzt direkt sitzen haben. Vielleicht habt ihr beide euch irgendwas zu sagen. Elias, willst du was sagen an deinem quasi Nachfolger?
Ja, servus Matthias. Also ich sehe dich auch wunderschön auf dem Bildschirm da. Wir haben ja leider keine Webcam, deswegen kannst du uns nicht sehen. Ich muss sagen, ich habe dir direkt geschrieben dann an dem Tag, wo es passiert ist, und ich war wirklich sehr beruhigt, als du mir gleich gesagt hast, du bist in Sicherheit, und ja, na, ich finde es urleibend, dass du jetzt dort bist, und ja, wünsche dir alles Gute weiterhin noch.
Ja, danke. Na, es hat echt tiptop funktioniert. Also viele Auslandsdiener haben mir gleich eigentlich sofort geschrieben, wo irgendwas in den Nachrichten war. Und eigentlich der Alexander Bahnhofer, der Westeuropa-Koordinator, war einer von den, also war der allererste, der mir geschrieben hat. Und ja, ich bin aber froh, dass da so eine Community da ist.
Ja, also du hast das Hackerl auf Facebook nicht gleich aktiviert, das hat mich ein bisschen alarmiert, das war nicht okay, finde ich.
Aber genau, das war aber, da hat es ein Problem gegeben mit meiner Standorterkennung bei Facebook. Ja. Das habe ich dann erst am nächsten Tag überhaupt bekommen. Ich habe es gesehen bei meiner ganzen Freunde in Paris, wie sie es aktivieren hat, genau, aber keine Ahnung gehabt, wie ich es selber aktiviere.
Ja. Na, aber die passt dann.
Also diese Community merkt man jetzt da gerade, wir sitzen in Graz und haben einen Gedenkdiener aus Wien, der in Paris war, und wir reden gleichzeitig mit einem, der in Paris sitzt. Noch internationaler geht es eigentlich gar nicht.
Das ist, worum es im Auslandsdienst eigentlich geht.
Ja. Genau, das kommt das Ausland einmal richtig vor. ja, Matthias, wo genau leistest du derzeit deinen Gedenkdienst? Du bist ja nicht so wie Elias an der Fondation, sondern du bist an einer anderen Stelle, oder?
Genau, ich bin an der Allianz Israelite Universelle im 9. Arrondissement. Das ist, also ich bin eigentlich hauptsächlich in der Bibliothek von der Allianz Israelite Universelle tätig und arbeite da hauptsächlich im Archiv und im Lesesaal. Ja, und eben auch bei Abendveranstaltungen.
Das heißt, du hast eine andere Arbeit, als wie Elias gehabt hat, sozusagen.
Genau, also der Elias hat, glaube ich, also das kann eigentlich der Elias am besten erzählen, aber ich mache weniger Übersetzungen und arbeite mehr mit den Büchern und mit den Wissenschaftlern im Lesesaal.
Und natürlich die berüchtigten Abendveranstaltungen in der Mediathek.
Genau, die Abendveranstaltungen, das Wichtigste überhaupt.
Ja.
Da hilfe ich einfach mit bei der Organisation und bin quasi Mädchen für alles.
Ich hätte noch so eine Frage, und zwar, vielleicht wisst ihr das ja, ihr zwei, gab es schon einmal, dass es zwei Gedenkdiener in Paris gab? Oder ist es immer so, dass die wechseln, dass einmal da
ist? Ja, das ist eigentlich häufiger der Fall.
Also ich war sogar parallel zuerst mit dem Andreas Wintersberger, dann war die Flora Brandl da und am Schluss war ich sogar noch einen Monat überschnitten mit dem Paul Pumsenberger. Also ich hatte drei mit Gedenkdienerinnen und Gedenkdiener sozusagen.
Genau, und der Dienst von Paul hat sich dann mit dem Dienst von der Anna Dabok überschnitten. Und ich bin ganz alleine da und habe eigentlich nie wirklich Zeit mit einem anderen Auslandsdiener da verbracht.
Das heißt, bei dir wird, und hast du schon eine Nachfolge, wird der an deiner Stelle sein oder wird er an einer anderen?
Also es ist momentan noch nicht ganz sicher, weil die Allianz finanzielle Probleme hat und jetzt wahrscheinlich in ein anderes Gebäude umziehen muss. Also in welchem Ausmaß die Arbeit von einem Auslandsdiener dann überhaupt noch möglich ist an der Allianz, ist sowieso momentan in Frage gestellt. Ich habe aber mehrere Paris-Nachfolger, die ich jetzt so halb als Mentor betreue. Und der nächste 2016 ist dann der Max Wintersberger, der Cousin von Andreas Wintersberger. Und der geht, also ist momentan gemeldet für die Stelle, wo der Elias dort war, also für die Amicale de Mauthausen.
Ich war an der Fondation, das war
jetzt. Ah, du warst an der Fondation, genau. Entschuldigung, der Paul war bei der Amicale, ja.
Das heißt, es ist jetzt, seit in Paris ist es eigentlich ein reger Wechsel, kann man sagen, und an verschiedenen Stellen auch, generell.
Ja, es ist eine wichtige Stadt, wichtige Stellen.
Es ist auch, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, dass Paris drei Stellen in einer Stadt hat. Das gibt es so, glaube ich, sonst gar nicht mehr.
Ich glaube, es gibt sonst gar, außer London, da gibt es, glaube ich, zwei, aber ich glaube
sonst.
Und
in Los Angeles eventuell noch. Ich bin mir
und
nicht ganz
New York,
sicher.
Glaube ich. Glaub
okay, ja, irgendwie so, aber ja. Drei, das ist ganz was Seltenes.
Ich glaube, drei ist Rekord beim Auslandsdienst. Ja. Okay, dann Matthias, danke dass wir jetzt skypen konnten. Und ich wünsche dir noch viel. Ja, was soll man da wünschen? Für die Arbeit wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und ja, ich hoffe, dass das Leben in Paris wieder sich normalisieren wird und dass du vielleicht jetzt dann auch noch das normale Pariser Leben mitkriegst.
Ja, danke, danke. Mein größtes Problem ist eigentlich, dass viele meiner Freunde mich immer besuchen kommen wollen.
Oh je.
Aber
ich komme gern vorbei.
Ich glaube, das wird dann im Frühjahr verbessert sich das wieder.
Ja, also ich glaube auch, dass es wird irgendwann muss die Normalität wieder kommen. Und ja, da hoffen wir alle, dass eben der Terror nicht das Leben und die Freiheit Europas einschränkt. Okay, danke Matthias auf jeden Fall.
Danke.
Und dir noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir vielleicht dich dann auch einmal begrüßen können als Gast. Wenn du wieder, wenn du dann fertig bist.
Wäre nett, ja.
Okay. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und vielleicht kannst du den Rest noch gerne anhören weiterhin.
Ja, ich bin eh dabei.
Okay, passt.
Okay, ciao.
Ciao, servus.
Ja, jetzt gehen wir zu dir, Elias. Später mal durch. Ja, es war heute ein bisschen eine Sonderlage aufgrund dieses außergewöhnlichen Ereignisses. Aber beginnen wir jetzt mal, was mich interessieren würde jetzt, wie immer bei unserem Interview, wieso hast du dich eigentlich für Frankreich entschieden?
Ja, also ganz am Anfang muss ich auch jetzt zugeben, war ich noch gar nicht auf Frankreich fixiert. Ich wollte ursprünglich nach London gehen, weil mich die Stadt einfach fasziniert hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, naja, die französische Geschichte im Zweiten Weltkrieg interessiert mich vielleicht noch mehr, weil die natürlich eine ganz eigene Stellung hatten. Die wurden ja 42 okkupiert und das ist total verflochten auch irgendwie und dann habe ich gesehen, es gibt in Paris eben eine Stelle da, die Fondation pour la mémoire de la déportation, und habe einmal hingeschrieben, dem Lukas Schaub, dem damaligen Gedenkdiener, einem relativ guten Freund von mir auch. Und das hat, also was er erzählt hat, hat mich total, hat mich total begeistert. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist es, glaube ich, zuerst die spannende Arbeit und an der anderen Seite auch die Stadt natürlich, Paris. Und war eine gute Mischung im Endeffekt, hat sich gut ergeben.
Und generell gehen wir jetzt mal ganz zurück, wie war das am Beginn, wo du dort warst, so die ersten Wochen oder so? Ging das reibungslos oder gab es da Probleme mit der Wohnung? Wie war es zum Beispiel?
Wo? Ja, also ich war zum ersten Mal in Paris 2 Wochen, bevor ich meinen Gedenkdienst dort angefangen habe. Das heißt, ich kannte die Stadt vorher noch gar nicht. Das war wirklich so ein Blindflug dorthin einfach. Ich bin dann eben 14 Tage davor angekommen, habe meine Wohnung bezogen. Wohnungstechnisch ist alles ganz einfach gelaufen, weil ich die über die Gastfamilie einer Freundin von mir bekommen habe. Das war direkt außerhalb der Pariser Grenze in der Banlieue im Süden schon. Aber also eine Wohnung, das kann man sich irgendwie nicht besser vorstellen, so von der Lage her und alles, von der Größe her wirklich angenehm. Ich war in einer Wohngemeinschaft dann mit einer Französin auch, was mir am Anfang total geholfen hat, mich in das ins Französische irgendwie reinzuversetzen immer mehr. Ja, ich habe mit ihr am Abend gegessen, geplaudert und so. Und ja, wie ich sagte, am Anfang bin ich da hingekommen, ohne irgendwas zu wissen, habe mich ein bisschen assimiliert in der Stadt und dann ging es los mit der Arbeit. Das war alles relativ Schlag auf Schlag, ja.
Und wie ging es dir mit dem Französischen? Also ich muss ja sagen, bei der Vorbereitung ist es so, dass ich bisher eigentlich bei jeder Stelle, ja, wenn ich mich so eingelesen habe in die Arbeit und in die Beschreibung, was halt und was die Vision dieser Stelle ist, eigentlich bei jeder Stelle habe ich bisher zumindest eine englische Übersetzung gefunden. Mhm. Und ich muss ja sagen, das war jetzt die erste Stelle, deine Stelle, wo es gar keins nichts gab, wo es nur die Französische ja. gibt. Ich meine, ich kann den Text halbwegs lesen vom Italienischen her, aber das ist natürlich etwas, was mir immer auffällt in Frankreich. Es wird nicht gerne Englisch und generell keine andere Sprache gesprochen.
Die sind sehr stolz aufs Französische.
War ich in Paris beim Ibis Hotel, also eigentlich eine bekannte Marke, und bin dort hingegangen und ja, die hat nur Französisch mit uns geredet.
Ja.
Und das war eben die Schulfahrt damals. Und das war dann eine ziemliche Prozedur, weil zum Beispiel mein Wi-Fi nicht funktioniert hat, dann habe ich mit ihr einfach Italienisch geredet.
Ja.
Und sie hat Französisch und wir sind, irgendwie haben wir uns verstanden.
Aber ja, ich meine, wenn es eine Schulreise war, vielleicht war das pädagogische Element darin. Weißt du, so, hey, ihr müsst jetzt Französisch reden, sonst wird es nichts.
Aber wie ging es dir so mit dem Französischen? Hast du vorher schon das gelernt? Oder?
Ich habe es 4 Jahre in der Schule schon gelernt davor, also am Ende des Gymnasiums, was mir wahnsinnig viel geholfen hat natürlich. Ich hatte eine Professorin, die sehr, sehr strikt war, auch selber 7 Jahre in Paris gewohnt hat und also allein deshalb schon ein wahnsinnig hohes Niveau von uns auch erwartet hat. Und das war während der Schulzeit relativ anstrengend, aber im Nachhinein bin ich ihr wahnsinnig dankbar, weil wir wurden da gepusht bis ans Limit, aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt, weil ich bin nach Frankreich gekommen und ich konnte mich wirklich gut verständigen schon. Es war natürlich das Verständnis größer als das Produzieren von Sätzen jetzt, ja, aber das hat mir einen richtigen Startvorteil sozusagen verschafft. Und ich konnte es eben schon, die Sprache, und durch meine Mitbewohnerin auch, ist das relativ einfach vonstatten gegangen.
Das heißt, du mit Französisch bist eigentlich leicht?
Ja, also mittlerweile auch nach dem Jahr ganz problemlos, ja.
Ja, ich würde mal sagen, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Und zwar, kennst du diesen Song, den wir jetzt spielen werden, das Calais Chez La Vie?
Na, sagt man nichts.
Das war 2012 wirklich ein sehr großer, eigentlich der Sommerhit, muss ich fast sagen, in Frankreich. Und ich finde, er passt gerade für die, aufgrund der Terroranschläge wieder sehr gut, weil das ein französischer Sänger mit Migrationshintergrund ist, ich glaube aus Marokko, und das auch leicht orientalisch angehaucht ist, aber eben zum Französischen. Und ich finde, das passt, glaube ich, jetzt gerade als C'est la vie, Calais, hier auf Radio Auslandsdienst. Heute bei uns zu Gast Elias Grinzinger, der seinen Auslandsdienst in Paris verbracht hat. Wir haben mit ihm schon gesprochen über die vielen verschiedenen Dinge, wie es im Gange ist am Beginn. Vorher der große Sonderteil zum Terror. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie ging es dir denn so? Hattest du viel Zeit zum Reisen?
In Frankreich selber?
Ja, innerhalb von innerhalb von Frankreich selber.
Ja, genau. Ja. Grundsätzlich habe ich versucht, so viel wie möglich rumzukommen, aber ich war mit Paris selber schon so beschäftigt, weil in der Stadt gibt es so viel zu erleben und zu machen und auch außerhalb, weil Paris selber ist ganz, ganz klein nur. Es ist nur ein Viertel der Fläche von Wien, falls das irgendwem so die Perspektive zeigt, aber außenrum auch, es gibt so viel zu entdecken und deswegen bin ich auch hauptsächlich in Paris geblieben. Ich war einmal in Etretat, ganz oben in der Normandie. Das ist ein wahnsinnig schöner Ort mit so Küsten, direkt beim Mont Saint-Michel auch in der Nähe.
Da war ich 2013, glaube ich, da bei diesen Felsen da und dann noch Mont Saint-Michel.
Genau, da gibt es oben so eine Kirche, so eine kleine, so eine Kapelle und da kann man runterschauen. Es ist traumhaft, wirklich schön.
Das kann ich mich auch erinnern,
Ja, es hat so viele Facetten eigentlich. Wenn man am Mittelmeer ist, dann hat man da das Urlaubsfeeling schlechthin sozusagen und im Norden kommen dann diese malerischen Strände. Ich war dann auch noch am Weg nach Barcelona, kurz in Montpellier, aber sonst habe ich in dem Jahr in Frankreich nichts gesehen, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass mir was abgeht. Deswegen.
Was war jetzt deiner Meinung, was macht Paris besonders als Stadt?
Ich glaube, dass Paris deswegen besonders ist, weil es gibt so viele Kulturen, die dort miteinander leben und es ist aber ganz normal sozusagen. Es gibt ja viele Städte, wo Menschen aus aller Herren Länder zusammenkommen und zusammenleben und dann heißt es, das ist ganz speziell, dass es so ist. In Paris ist das einfach normal. In Paris, das ist die Multikulti-Stadt Europas, meiner Meinung nach. Und es war wirklich faszinierend. Auch, dass es gibt 20 verschiedene Bezirke und jeder Bezirk hat ein eigenes Flair irgendwie. Es gibt, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie da über die Stadt schauen, fährt man rauf zum Montmartre zum Beispiel. Wenn man irgendwie einkaufen gehen will, auf die Champs-Élysées oder vielleicht ins Marais rein, dann hat man wieder diese kleinen Grätzl. Eine wahnsinnig facettenreiche Stadt irgendwie. Und ich glaube auch, also Paris und die Banlieues haben 11 Millionen Einwohner und es ist klar, dass es bei so vielen Menschen auch irgendwie oft zu Problemen kommt, ja, einfach auch so im Sozialsystem und so weiter, aber ich glaube, dafür, dass es so viele Menschen sind, funktioniert es wirklich gut.
Bezüglich dieser Probleme, ja, in diesen Vorstädten von Paris, da möchte ich dich eben noch fragen, weil das jetzt auch ein Aspekt ist, der den Terror ja betrifft, der ja jetzt von vielen angeführt wird, dass Europa quasi sich die Terroranschläge quasi selbst produziert hat, indem es die Immigranten nicht einwandfrei oder komplett integriert. Ist dir sowas aufgefallen während deiner Zeit in Paris?
Also ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass wenn man als Migrant nach Frankreich kommt oder nach Paris speziell, ist es natürlich oft schwer, sich irgendwie sein Leben aufzubauen. Und gerade beim Wohnen zum Beispiel ist es schwierig, da was zu bekommen, weil in Paris die Wohnungspreise astronomisch hoch sind. Und dadurch werden halt viele Menschen, die einfach nicht so privilegiert sind, in die Banlieues abgeschoben, mehr oder weniger. Und dadurch, ja, es bildet sich natürlich schon irgendwie so dieser Kontrast Banlieue und Zentrum von Paris, einfach nur aufgrund von Einkommensunterschieden beispielsweise. Und das kann natürlich problematisch werden in vielen Fällen. Aber also zum Beispiel, ich habe auch in der Banlieue mehr oder weniger gewohnt. Ich habe schon über der Grenze gewohnt, aber Montrouge hieß der Ort im Süden. Man hat überhaupt keinen Unterschied gemerkt, auch zu Paris selber. Es war, also wenn man nicht das Schild gesehen hat, Paris Ende, dann hätte man nicht geglaubt, man ist draußen, sondern ja, es ist einfach, es geht weiter. Das ist, also Paris ist jetzt endlos, mehr oder weniger, nach außen.
Mir fällt jetzt nur ein zu diesen Unterschieden, die du angesprochen hast, und zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten, sagen wir es jetzt mal so. Ziemlich beste Freunde.
Ja.
Ich finde ihn da.
Ja, ein wahnsinnig schöner Film, ja.
Da wird das eigentlich gut dargestellt, diese Unterschiede.
Richtig, innerhalb genau. Der Stadt. Ich glaube, Dries, der in dem Film der Caretaker ist. Der kommt, glaube ich, auch aus der Banlieue, wenn ich mich nicht irre, und kommt dann zu diesem reichen Mann, genau, Philipp, der da irgendwo in seinem großen Riesenhaus in Paris lebt. Ja.
Genau, und das wird irgendwie gut gezeigt dann. Film, ja.
Stimmt, ja.
Ja, gehen wir mal zur französischen Küche, über die wir schon jetzt gerade vorher während dem Lied ein bisschen gesprochen haben. Was ist da für dich da ganz besonders zu erwähnen?
Also die Franzosen kochen wahnsinnig gut, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen, ja. Auch weil manche Spezialitäten wie so Froschschenkel oder Schnecken oft als Beispiel für die traditionelle französische Küche genommen werden, was aber nicht stimmt. Man muss nicht diese zwei Sachen essen, um zu wissen, was französische Küche ist. Was mir, glaube ich, am meisten abgeht im Moment, sind einfach nur Crêpes. Weil in Paris gibt es einfach an jeder Ecke vom Gefühl her einen Crêpe-Stand, wo du einfach dir so einen Crêpe kaufen kannst. Wenn du hier zum Beispiel Fastfood willst, dann holst du dir vielleicht einen Döner irgendwo und dort holst du Crêpe. Und das kriegt man hier auch fast gar nicht mehr in Wien. Ich freue mich jetzt schon richtig, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weil da gibt es die Crêperie Mobile und es ist fast so gut wie in Paris. Dort, ja. Und auch sonst, ja, also die Restaurantauswahl in Paris ist Wahnsinn. Ja. Man kann jeden Tag anders essen gehen. Und das habe ich auch ordentlich ausgenutzt.
Also, wenn du es nicht einmal in Wien findest, glaube ich, in Graz findest du es noch gar nicht.
Ja, ja. Dann nach der Sendung wird es schwer, glaube ich, mit dem Crêpe.
Das ist schwierig. Es gibt den Weihnachtsmarkt, ich glaube, der ist schon offen. Markus, weißt du das?
Ja, ist schon offen.
Okay, also vielleicht gibt es das am Weihnachtsmarkt.
Ja, schau ich hin.
auf jeden Fall, was ist denn deine Einstellung zum Thema Wein? Das ist ja für Frankreich auch ein großes Thema. Ja. Ich habe da ein Zitat gelesen des deutschen Journalisten Stefan Ulrich. Der war drei Jahre Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und hat ein Buch darüber geschrieben, wo er sein Jahr in Frankreich beschreibt. Er war vorher in Rom als Korrespondent, danach jetzt in Paris. Und er hat da eben beschrieben, vorne so am Cover ist jetzt schon der einleitende Satz eben, dass er zu Gast war bei einem Freund und er hat ihn ganz stolz erzählt, dass er jetzt an seine Tochter, die glaube ich 10 ist, die jetzt endlich zum Wein hinübergebracht hat. Und jetzt machen sie immer einen Quiz, dass er sie kosten lässt und das Etikett abdeckt, damit sie erkennt,
welche Sorte
es ist. Okay. Ist es wirklich so, dass der Wein so einen hohen Stellenwert hat?
Er wird schon zelebriert, ja. Es gibt auch sehr viele so kleine Weinbars, wo man einfach sich durchkosten kann oder so. Und mein Weinkonsum ist deutlich angestiegen. Es ist so, dass das Schöne an Frankreich ist, die Weine sind so exzellent, dass auch wenn man einen Wein, der ein bisschen preiswerter ist, kauft, er schmeckt trotzdem einfach noch wahnsinnig gut. Und man kann wirklich fast nichts falsch machen. Und ja, ich bin ein wahnsinniger Weinliebhaber dadurch geworden. Hat sich leider wieder ein bisschen gelegt in letzter Zeit, weil man es hier nicht so einfach bekommt, so wirklich gute Weine zu einem akzeptablen Preis. Aber
gehen wir jetzt dann einmal noch, ja, was gibt es eigentlich bei Pariser Spezialitäten?
Kulinarisch meinst du? Oder?
Ja, also wirklich kulinarisch, also wirklich so Spezialitäten, die es nur in Paris gibt. Oder gibt es das nicht so?
Ich glaube, es gibt keinen traditionellen Pariser, so ein Pariser Plat, das glaube ich nicht. Im Prinzip, Paris ist, glaube ich, also dadurch ausgezeichnet, dass man aller Herren Länderküchen sozusagen findet dort. Also ich glaube, das ist, wenn man sagt, was ist das traditionelle Pariser Essen, alles eigentlich, was es gibt, ja. Dass man die Auswahl hat, mehr oder weniger.
Das heißt, man kann in Paris sich einmal um die Welt essen.
Du kannst sozusagen. Dich um die Welt essen, genau, in 80 Tagen.
Ja, wir gehen jetzt mal weiter mit Musik, würde ich sagen. Und zwar, ich glaube, du musst mir helfen bei der Aussprache des Titels.
Ja.
Du hast mir gerade vorher gesagt, ich habe es wieder vergessen. Wie heißt der Titel von Maître Gims?
Von Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes?
Und das heißt?
Liebst du mich?
Und den Song hören wir uns jetzt.
Ja, also grundsätzlich waren, also die Aufgaben der Fondation selber, war die Recherche über den Zweiten Weltkrieg und dann die Aufbearbeitung dieser Daten für verschiedene Zwecke, für Museen beispielsweise oder für andere Dokumentationszentren oder auch für Schulen. Und ich habe eben im Centre Documentaire, im Dokumentationszentrum gearbeitet und im Prinzip die Mitarbeiter dort bei all ihren Tätigkeiten unterstützt. Eines meiner größten Projekte war die Katalogisierung von Büchern, die wir bei einer Bücherspende einer verstorbenen Zeitzeugin bekommen haben. Die haben wir zuerst abgeholt und dann eben Stück für Stück katalogisiert und in die Bibliothek eingepflegt. Das war allerdings nur ein Projekt, das hat sich nur über 2 Monate ungefähr erstreckt. Danach habe ich begonnen, Zeitzeugengespräche, die von der Fondation direkt gemacht wurden und auf Videokassette aufgenommen wurden, zu digitalisieren und die dann auch ausschnittsweise auf YouTube zu stellen. Das wurde auch relativ gut angenommen sogar. Also das wurde von mehreren Leuten dann angeschaut und
okay.
Ja. Sonst, also ich war auch für den IT-Bereich zuständig, die Website habe ich neu gestaltet, die, also die aktuelle Fassung der Website jetzt ist praktisch von mir. Ja.
Und generell, diese, ich habe auf der Website gelesen, die wurde in den Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet, deine Stelle. Mit welchem Ziel?
Das Ziel war im Endeffekt, Informationen zusammenzubringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beziehungsweise, sagen wir mal nicht der Öffentlichkeit, weil es gibt jetzt keine Ausstellungen von der Fondation selber, sondern einfach interessierten Menschen oder Menschen, die beispielsweise Diplomarbeiten schreiben. Die können sich dann dort online in so eine Datenbank einloggen und ganz detaillierte Informationen über einzelne Deportierte während des Zweiten Weltkrieges abrufen. Das war eine der Hauptmissionen eigentlich von der Fondation, einfach so eine, als Dachorganisation zu fungieren für die Recherche. Genau.
Und wir haben jetzt ja vorher gehört beim Interview mit Matthias, dass es mehrere Stellen in Paris gibt. Gibt es da auch eine inhaltliche Zusammenarbeit oder sind die sehr autonom?
Die Stellen arbeiten eigentlich kaum miteinander. Die Allianz, also ich habe ein Projekt gemeinsam mit Andreas Wintersberger von der Allianz gemacht. Das war aber von der Allianz aus organisiert. Da hat meine Stelle kein Mitspracherecht mehr oder weniger gehabt. Das war eigentlich nur halt ich zusammen dann mit der Allianz, mit den Mitarbeitern von denen. Ansonsten gibt es da kaum Kooperationen eigentlich, also auch wenn es sich überschneidet thematisch, aber arbeitstechnisch leider nicht vorhanden.
Und mit den Leuten, die, also mit den anderen Auslandsdienern, die während dieser Zeit an den anderen Stellen waren, hattest du da Kontakt mit denen?
Ja, also wie gesagt, wenn man Österreicher kennenlernt in derselben Stadt auf jeden Fall, also ja. Abseits der Arbeit haben wir uns oft getroffen und so, ja, das war
relativ gemütlich. Gibt es eine österreichische Community in Paris?
Ja, es gibt schon eine österreichische Community. Es ist ganz witzig, das österreichische Kulturforum, das für mich auch relativ wichtig war während dem Jahr, ist in einem Gebäude direkt neben der Fondation, praktisch gegenüber und die Höfe grenzen aneinander. Und es war recht witzig, weil ein Mitarbeiter vom Kulturforum ist immer in den Hof rauchen gegangen und mein Schreibtisch war so, dass ich rausschauen konnte durchs Fenster zum Hof. Und immer wenn er seine Rauchpause gemacht hat, haben wir uns unterhalten, ein bisschen über halt, was er so macht, an der, am Kulturforum, ja, was ich mache, an der Fondation. Und also wenn man sucht, dann findet man auch. Ja, ich habe relativ viele junge Österreicherinnen und Österreicher kennengelernt.
Abschlussfrage, wir sind leider schon am Ende der Sendung. Es war heute ein sehr kurzes Interview, eben aufgrund dieser. Das ist ein besonderes Ereignis, aber wir haben uns gedacht, wir sollten diesem Ereignis auch genügend Raum einbringen in der Sendung. Was ist der Fazit deines Gedenkdienstes? Würdest du das wieder machen und was hast du vom Gedenkdienst für dein Leben mitgenommen?
Also ich würde den Gedenkdienst auf jeden Fall wieder machen. Es war eine wirklich spannende Erfahrung. Die Arbeit einerseits mit dem Thema, aber andererseits auch die Auseinandersetzung mit dem Leben in einem anderen Land. Ich glaube, das ist für junge Menschen eigentlich ganz wichtig. Und wenn ich mich vergleiche mit den Menschen, der ich vor dem Jahr war, das ist ein meilenweiter Unterschied. Ich habe mich sehr weiterentwickelt auch persönlich. Und ja, der Gedenkdienst bietet halt den jungen Menschen die einmalige Gelegenheit, da ins Ausland zu gehen und ihren Zivildienst zu leisten. Und ich kann es jedem jungen Menschen ans Herz legen, das zu tun.
Danke, Elias, dass du heute bei uns warst. Es war echt ein super Interview und ich wünsche dir noch viel Zeit in Graz, auch wenn es noch kurz sein wird, ja. Aber trotzdem.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Ja.
Und ich darf wieder hinweisen am Ende, Radio Auslandsdienst gibt es auch auf Facebook. Wir freuen uns sehr, wenn gefällt mir. Wenn du jetzt Interesse hast als Zuhörer, der vielleicht noch nicht seinen Zivildienst bzw. Bundeswehr absolviert hat, dann wäre vielleicht der Auslandsdienst was für dich. Mehr Informationen gibt es dazu unter www.auslandsdienst.at. Auf der anderen Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast nachzuhören, ebenso diese Sendung. Die nächste Sendung findet am 25. Dezember statt. Und die nächste reguläre Sendung dann Ende Januar 2016. Wir wünschen jetzt noch einen schönen Abend und diesen letzten Song, der ist jetzt besonders ein besonderes Zeichen gegen den Terror und zwar, dass das Leben weitergeht. Und zwar ist das jetzt Cash Out und das sollte jetzt auch so ein Motto sein für den Freitagabend noch. Alle, die heute noch was vorhaben, jetzt etwas französische Partymusik. Schönen Abend noch.